Was? Audio mit Michael Weiland.
Wenn man sich mit jemandem unterhält, der Paola Moressa heißt, dann ist schon relativ klar, das Ganze muss etwas mit Italien zu tun haben. Und in der Tat ist das auch so. Frau Moressa kennt sich ziemlich gut in Italien aus und besonders gut natürlich in der Region, in der wir heute sind, in der Region Padua. Frau Moressa, was ist aus Ihrer Sicht der Grund, warum muss man nach Padua und nicht irgendwo anders hin?
Einfach, weil Padua schön ist. Padua ist eine alte und interessante Stadt und es gibt sehr viele Sehenswürdigkeiten, die man in Padua sehen kann. Also die Altstadt von Padua ist besonders interessant, weil die Leute, die nach Padua kommen, glauben, dass wir in Padua nur die Basilika des Heiligen Antonius haben, weil Padua eben als Pilgerstadt bekannt ist. Aber es ist nicht so. Padua hat eben auch eine interessante Altstadt, wo die zweitälteste Universität Italiens ist, wo der zweitgrößte Platz Europas ist oder einfach wo das Leben zu sehen ist, weil Padua eigentlich keine bekannte Touristenstadt ist, dann sieht man in Padua das Leben einer normalen Stadt und nicht einfach die Touristen, die kreuz und quer durch die Stadt gehen, so wie es zum Beispiel in Venedig ist.
Zu Venedig wäre ich eigentlich ein bisschen später gekommen, aber wenn Sie es eh jetzt schon anschneiden, Padua ist natürlich relativ interessant für Leute, die mal einen Tag nach Venedig wollen. Venedig ist, man denkt ja nicht so richtig darüber nach, aber Venedig liegt ja nun mal im Wasser. Das heißt, so mit einem Auto hinfahren, so ist ja alles ganz schlecht. Da bietet sich Padua in der Tat an.
Ja, man kann ganz gut bei uns übernachten und dann kann man sehr einfach mit dem Zug nach Venedig fahren. So, man braucht nur eine halbe Stunde mit dem Zug. Züge fahren sehr oft von Padua nach Venedig. Es ist auch natürlich sehr billig, also um die 4 Euro hin und zurück mit dem Zug. Und wenn man mit dem Zug nach Venedig fährt, ist man auch schon in der Stadt. Dann vom Bahnhof kann man zu Fuß durch die ganze Stadt Venedig gehen. Dann ja, warum nicht in Padua wohnen, dann mit dem Zug rüber nach Venedig fahren und dann ja, kann man in Padua auch wirklich die Stadt erleben.
Vor allen Dingen, ich kann mich daran erinnern, ich war schon ein paar Mal beruflich in Venedig und hatte dann immer so den Eindruck, die Stadt ist zwar ganz schön, aber diese Geruchsbelästigung den ganzen Tag macht hier nicht so wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man da wohnt, hat man das natürlich die ganze Zeit.
Weiß ich nicht immer so. Ja, na, sagen wir, Venedig stinkt nicht immer, je nach dem Wetter oder wie es das Klima ist. Aber Padua ist natürlich düftiger, kann man so sagen.
Genau, kommen wir auf Padua zurück. Sie hatten es eben schon angesprochen, dass das eine alte Universitätsstadt ist. Ich hatte das auch in Erinnerung, dass da schon in früheren Zeiten eine Universität existiert hat.
Wir haben hier in Padua eine der ältesten Universitäten Europas, nicht die älteste überhaupt. Die älteste ist in Bologna, also die erste Universität, die es überhaupt in Europa gegründet wurde, war eben die Uni von Bologna. Aber kurz nach Bologna wurde eine Uni hier in Padua gegründet und sie wurde von Studenten und Professoren von Bologna gegründet, weil sie dort nicht zufrieden waren. Und im Jahr 1222 sind sie nach Padua gekommen, um eine freie Universität zu gründen. Das heißt, dass sie eine Universität für alle sein sollte, also für Studenten aus jeder Religion und aus jeder politischen Meinung. Und als freie Universität blieb sie immer. Also hier sollten alle Studenten studieren dürfen. Und das Problem, das wir heute noch haben, ist, dass wir zu viele Studenten haben. Also Padua, die Stadt, zählt 215.000 Einwohner und dann haben wir noch 66.000 Studenten dazu. Wir haben hier alle Fakultäten, es fehlt nur Architektur, die eventuell in Venedig ist, ganz nah, aber sonst alle anderen Fakultäten sind hier.
Ich hatte auch den Eindruck, dass die einzelnen Fakultäten im Ort relativ stark verstreut sind. Hier neben dem Hotel habe ich den Eindruck, ist auch irgendeine Niederlassung der Universität. Das ist ja oft so in alten Städten, dass man die Universität irgendwo hingebaut hat und aus Platzmangel dann jedes Institut irgendwo anders in der Stadt ist.
Ja, das Hauptgebäude, das wir gleich im Herzen der Stadt haben, was jetzt als Universität bezeichnet wird, ist eigentlich nur der Hauptsitz oder der Verwaltungssitz, also wo die historischen Räume sind für die wichtigsten Veranstaltungen, für die Schlussprüfungen oder wo die Büros sind für die Verwaltung. Aber eben, wie Sie richtig sagen, die Fakultäten sind in der ganzen Stadt verstreut. Jetzt versucht man zum Beispiel die technischen Fakultäten in einem Bezirk zu konzentrieren oder die Literatur und so in einem anderen Bezirk, medizinischen bei dem Krankenhaus, aber die bleiben allgemein in der ganzen Stadt.
Direkt im Zentrum der Stadt ist ja auch ein wunderschöner Platz. Sie sagten, es ist einer der größten Plätze, die es weltweit gibt.
Ja, es ist ja der größte Platz der Stadt, der größte Platz Italiens und der zweitgrößte Platz Europas nach dem Roten Platz von Moskau. Er heißt Prato della Valle, also wortwörtlich übersetzt die Wiese des Tales. Hat mit keinem Tal zu tun, nur Tal, weil es ein flaches, ein niedriges Gebiet war. Es war eigentlich ein Feuchtgebiet, das um das Jahr 1770 von den Venezianern trockengelegt wurde, als die Stadt unter der venezianischen Herrschaft war. Und sie haben dann das Platz etwas höher gebaut, sie haben einen Entwässerungskanal gegründet, wo das ganze Wasser gesammelt wurde. Und damit ist eine kleine künstliche Insel entstanden, die auch eine Dekoration des Platzes geworden ist. An den beiden Ufern des Kanals wurden Statuen errichtet, die 78 sind, die die wichtigsten Persönlichkeiten der Kunst, der Kultur und der Religion dieser Stadt darstellen. Und auf diesem Platz findet am Samstag der Wochenmarkt statt, auf dem ganzen Platz. Er ist natürlich der größte Markt, den wir überhaupt in der ganzen Region haben.
Sie haben gerade gesagt, das sind 78 Statuen mit bekannten Persönlichkeiten. Ich denke, da sind sicherlich auch ein paar dabei, die nicht nur in Italien, sondern auch in ganz Europa bekannt sind. Können Sie mal ein paar nennen?
Ja, es sind also Persönlichkeiten, die sowieso mit der Stadt zu tun haben, die entweder in der Stadt gelehrt haben, zum Beispiel an der Uni, oder die an der Uni bei uns gelernt haben, so die als Studenten da waren. Aber darf ich mir erlauben zu sagen, was die Statue für mich, die wichtigste, ist die einzige Frau, die dort dargestellt wurde. Sie ist Elena Cornaro. Sie war eine Venezianerin, eine reiche Venezianerin. Sie wohnt in einem schönen Palast am Ufer vom Canal Grande, gleich am Fuße der Rialtobrücke, und zwar das Gebäude, das jetzt das Rathaus Venedigs ist. Und dort, bei ihr zu Hause, hatte sie privaten Unterrichten von den Professoren dieser Universität. Sie hätte aber ganz normal hier in Padua studieren wollen und sie hätte Theologie studieren wollen. Aber die Frauen dürften damals nicht studieren. Theologie war sowieso nur für Priesterschaft. Das wurde vom damaligen Bischof verboten. Ihr Vater hatte aber gute Beziehungen in der Regierung und er hat so gehandelt, bis auch die Tochter studieren dürfte. Sie dürfte natürlich nicht Theologie studieren, sie dürfte dann Philosophie studieren. Und sie ist Doktor in Philosophie geworden im Jahr 1678 als die erste Frau Doktor der Welt.
Ja, damit ist das in Italien natürlich ähnlich wie auf der ganzen Welt. Frauen werden irgendwie immer noch so in der Minderheit gesehen, aber das ändert sich ja jetzt Gott sei Dank doch stark. Kommen wir zu der Stadt zurück. Nun sind Sie ja absoluter Insider in dieser Stadt. Wenn Sie als Fremder hier hinkommen würden, was würden Sie sich anschauen, wo würden Sie hingehen, um das Ganze ein bisschen vom Zeitraum her auch einzugrenzen? Ich meine, wenn man sich nicht auskennt, man rennt von da nach da, man verliert unheimlich Zeit und das ist natürlich auch anstrengend. Welche Strecken würden Sie gehen, um ideal möglichst viel zu sehen?
Ja, normalerweise ja die Touristen, die nach Padua kommen, bleiben nur bei der Basilika des Heiligen Antonius. Ja, man glaubt, dass Padua eben nur diese Basilika hat. Ja, Pflicht ist natürlich auch die Basilika, auch weil sie für die Kunst interessant ist. Also in der Kirche haben viele Künstler gearbeitet. Aber man muss auch wirklich die richtige Altstadt erreichen, die circa 800 Meter von der Basilika entfernt liegt. Und ich würde sagen, man kann auch ohne Ziel durch die ganze Stadt gehen und man kann immer etwas Schönes entdecken, also immer schöne Ecken. Ja, natürlich also muss man die mittelalterlichen Marktplätze erreichen. Wir haben Kräuterplatz und Früchteplatz, die heute noch Sitz vom Tagesmarkt sind. Sonst das elegante Zentrum der Stadt ist der Herrenplatz. Herren als Politiker, als Stadtverwalter, weil dieser Platz früher eben das politische, das Verwaltungszentrum war. Und dann von dort kann man die Kathedrale erreichen. Die Basilika des Heiligen Antonius ist keine Kathedrale. Und zwar die Kathedrale, der Bischofssitz, ist eine schlichte Kirche direkt in der Altstadt. Und daneben, also neben der Kathedrale, gibt es die Taufkapelle des 13. Jahrhunderts, wo schöne Fresken des 14. Jahrhunderts aufbewahrt werden. Vor der Kathedrale beginnt das sogenannte Ghetto. Das war das Wohngebiet der jüdischen Gemeinschaft. Und dort ist die Stadt wirklich echt geblieben. Alles noch aus Stein gepflastert und es bleiben die kleinen Geschäfte, die auch ganz außergewöhnlichen Sachen verkaufen. Einfach durch das Ghetto gehen. Man kann auch die Synagogen unterwegs sehen. Es gibt eine spanische, eine deutsche und eine italienische Synagoge und dann von dort geht man zur Hauptstraße, und zwar zur Einkaufsstraße, wo immer die Fußgängerzone ist. Und Pflicht sollte auch die Scrovegni-Kapelle sein, wo das Meisterwerk überhaupt von Padua aufbewahrt wird, und zwar die Fresken von Giotto. Also die Fresken, die er vom Jahr 1303 bis zum Jahr 1305 bemalt hat.
Wenn man jetzt als Tourist in Padua unterwegs ist, man ist ja nicht nur unterwegs, um Sehenswürdigkeiten zu sehen. Der eine oder andere geht vielleicht gerne ein bisschen einkaufen. Man will irgendwo auch essen gehen. Was uns zum Beispiel aufgefallen ist bei einem kleinen Rundgang gestern, es gibt in vielen Läden Dinge, die wir in Deutschland genauso in jedem kleinen Laden finden. Wo muss man denn hingehen, um typisch italienische oder wie heißt paduesische?
Paduaner
Dinge zu finden, wenn man da einkaufen will. Gibt es da irgendwelche Geheimtipps?
Also schon ein Genuss für die Augen ist die Markthalle. Also unter dem mittelalterlichen Gerichtsgebäude gibt es so wie zwei Tunnel und an den beiden Seiten davon gibt es kleine Lebensmittelgeschäfte, wo es Fleisch, Fisch, Käse verkauft wird. Das ist ja der mittelalterliche Supermarkt der Stadt. Ich sage immer, das älteste Einkaufszentrum von Padua, also die malerische Markthalle, wo man Essspezialitäten aus ganz Italien finden kann, aus allen Regionen Italien. Also das ist schon ein Genuss zu sehen. Sonst, also die speziellen Läden, wie Sie sagen, sind meistens im Ghetto, weil es sind sehr, sehr kleine Geschäfte, wo auch Sachen verkauft werden, die also sonst woanders nicht mehr zu finden sind. Auch im Ghetto würde ich sagen, also, es gibt ein paar Straßen da im Ghetto, wo solche kleine Geschäfte sind oder wo auch die Lokale sind, weil das Ghetto ist jetzt ein Begriff für die jungen Leute. Dort sind die meisten Lokale, wo sich die jungen Leute abends treffen, so nach 20 Uhr bis sehr spät. Jetzt die Mode ist, dass die Leute, die jungen Leute meistens, sich das Getränk im Lokal kaufen, dann gehen sie raus und sie bleiben dann auf der Straße und da unterhalten sich. Also man bleibt einfach auf der Straße stehen und also das ist jetzt im Moment also das Ghetto.
Was uns auch gestern und vorgestern aufgefallen ist, in Italien geht man zu ganz anderen Zeiten Abendessen, habe ich den Eindruck. Also um 7 Uhr machen die Läden, glaube ich, erst auf und dann so ab 8 Uhr wird es überhaupt erst voll.
Ja, sagen wir normalerweise ja ab 20 Uhr gehen wir essen. Dann, es kommt darauf an, unter der Woche auch mal etwas früher, vielleicht schon 7:30, aber am Wochenende auch etwas später. Ja, sagen wir, die normale Zeit für uns ist ja gegen 20 Uhr das Abendessen.
Da gibt es mit Sicherheit, was das Essen angeht, auch Tipps. Ich weiß, in Turin beispielsweise, wer Pasta liebt, muss zu Urbani. Urbani sieht, glaube ich, oder war sogar mal irgendeine alte Bahnhofshalle über zwei Stockwerke, sieht völlig merkwürdig aus. Da gibt es aber die besten Pasta von ganz Turin. Wie ist das hier in Padua?
Also jetzt ist ein bisschen auch die Mode, aber das haben wir schon immer gehabt, die Osterie. Es ist kein richtiges Restaurant. Das heißt, dass alles sehr einfach geblieben ist. Man hat auch keine Stofftischdecke, alles noch aus Papier, also die kleinen Tischdecken. Es ist alles so wie früher geblieben, alles sehr schlicht und dort werden die richtigen Spezialitäten der Stadt vorbereitet. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich Werbung machen kann von bestimmten Lokalen, aber ja, es sind viele, auch meistens im Gebiet der mittelalterlichen Plätze oder im Gebiet von Ghetto eben. Natürlich die Lokale in der Nähe der Basilika zu vermeiden, weil da sind wirklich nur die Pilgerlokale.
Das heißt, da zahlt man viel, aber es ist nicht unbedingt wirklich gut.
Ja, es ist nicht authentisch, ja. Es sind schon diese fertigen Sachen, die einfach warm gemacht werden. Aber bei uns muss alles am letzten Moment gemacht werden, egal ob Reis oder Pasta ist. Man muss schon ein bisschen warten. Also wenn man ein Risotto haben will, muss man schon die 40 Minuten warten. Aber dann ist es man sicher, dass das Risotto frisch gemacht wird.
Was mir auch wieder aufgefallen ist, ich wusste, dass es das gibt, aber ich weiß nicht, warum es das gibt. Man bezahlt, ich glaube, man nennt es Coperto oder Caperto, Coperto, einfach für die Tatsache, dass man da sich hinsetzt, bezahlt man quasi nochmal eine Platzgebühr und die scheint auch sehr unterschiedlich zu sein.
Ja, das ist ganz normal bei uns in Italien. Also mit Coperto meint man entweder das Brot oder das Gedeck oder die Bedienung. Ja, es kommt darauf an, so in einigen Lokalen, zum Beispiel in einer Pizzeria, ist das um die 2 Euro. In einem Luxusrestaurant kann auch bis 4 Euro sein, aber es ist alles drinnen.
Also so. Wir haben gestern 5 bezahlt, in einem kleinen Lädchen um die Ecke.
5 pro Person?
Das ist insgesamt.
Ach so, ja, 2,50 Euro pro Person, das ist normal. Normalerweise 2,50 Euro pro Person, das ist ja der normale Preis, sagen wir. Aber es ist auch Brot da, dann können Sie 2 Kilo Brot bestellen und Sie brauchen das nicht extra zu bezahlen. Es ist alles im Gedeck drinnen.
Das heißt also, man zahlt da tatsächlich nicht dafür, dass man an dem Tisch da sitzt, sondern es gibt schon ein bisschen was an Gegenleistung dafür.
Ja, genau. Also die Bedienung ist auch zum Beispiel da drin. Man muss nicht extra für den Service bezahlen. Also Bedienung, Brot, wie gesagt, oder Gedeck oder was dazugehört.
Aber Trinkgeld geben darf man trotzdem?
Darf man, muss man nicht immer, wenn man nicht gut bedient wurde.
Das ist in Deutschland ja ähnlich. Wenn ich nicht gut bedient werde, dann möchte ich ja nicht noch dafür extra bezahlen. Ja, wenn wir hier so rausschauen, heute haben wir einen Tag, wo es leider sehr regnerisch ist. Wie sind denn die Temperaturen oder das Wetter insgesamt in Padua? Sie haben mir erzählt, als ich gefragt habe, ob Sie ganzjährig als Fremdenführerin zugange sind, dass Sie zum Beispiel im August überhaupt nichts machen, weil die Touristen da wegbleiben, weil es extrem heiß ist.
Ja, wir haben immer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also sagen wir, die normale Temperatur im Sommer liegt um die 30 oder zwischen 30 und 35 Grad. Aber wie gesagt, immer eine hohe Temperatur. Also es kann manchmal 70-80% Luftfeuchtigkeit sein. Also schwül, das im Sommer. Im Winter ist es auch kalt. Also Dezember, Januar, Februar ist es auch kalt. Die normale Temperatur im Winter liegt bei 2, 3 oder 4 Grad plus. Also natürlich immer die beste Zeit ist die Übergangszeit. Aber keine Sorgen, wir haben in Padua 30 Kilometer von Arkaden. Also früher war man verpflichtet, Arkaden zu bauen. Also in der Stadt haben wir insgesamt 30 Kilometer von solchen Laubengängen, die früher absichtlich für die Fußgänger gebaut wurden. Also im Winter wird man vom Nebel oder vom Regen geschützt. Im Sommer kann man immer im Schatten laufen und man wird von der Hitze geschützt. Auch beim Regen kann man trocken, ohne Schirm, durch die ganze Stadt laufen, weil die Laubengänge allgemein der ganzen Altstadt sind.
Was mir hier auch aufgefallen ist, es gibt so eine spezielle Karte für Touristen, die Padua-Card, die scheint sehr empfehlenswert zu sein.
Ja, in der Padua-Card sind viele Eintritte dabei, also die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die eigentlich der Gemeinde gehören, sind inklusive mit dieser Padua-Card oder damit kann man alle Linienbusse nehmen, man kann kreuz und quer durch die ganze Stadt fahren. Ein paar Sehenswürdigkeiten, die in der Provinz sind, das heißt gleich am Rand der Stadt außerhalb von Padua, wenn man zum Beispiel einen Ausflug in der Umgebung hier machen will. Boah, das ist schon empfehlenswert, wenn man einen Tag oder mehrere Tage hier verbringen will.
Was sollte man sich denn im Umland anschauen? Sie wohnen ja, glaube ich, in einem Ort, kann man den Namen nicht mehr, Abano Terme.
Ja, Abano Terme ist ein Thermalkurort 13 Kilometer südlich von Padua, wo wir 70% deutschsprachige Gäste haben. Eben ein Thermalgebiet, da sind sehr schöne Thermalhotels, wo man ja die Anwendungen machen kann. Aber wir haben auch viele Gruppen, die bei uns nur übernachten und die dann jeden Tag einen Ausflug machen. Das Thermalgebiet liegt am Fuße der Euganeischen Hügel. Es ist eine sehr schöne Hügelgruppe, also für die Landschaft interessant zu sehen. Und dort im Gebiet gibt es auch kleine Ortschaften, so Dörfer, die so wie im Mittelalter geblieben sind. Oder am Fuße der Hügel gibt es die unmauerten Städte oder Städtchen, besser gesagt, wo die Mauerringe aus dem Mittelalter heute noch perfekt erhalten sind. Und allgemein in der Region haben wir die 4000 Villen, also die Gebäude, die als Ville Venete bezeichnet werden, die als Gutshäuser und Sommerresidenzen der reichen adligen venezianischen Familien gebaut wurden.
Was mir auch aufgefallen ist beim Thema Umland, ist bei mir immer wieder dieser Begriff Brenta. die Brentare, ne? Richtig. Das ist ja ein Fluss der Padua oder ein Kanal, ich bin da nicht ganz so schlüssig, was es ist. Jedenfalls ein Wasserlauf, der Padua mit Venedig verbindet. Man kann auch da eine Bootsfahrt machen. Ich habe mit einem gewissen Verwunderung gesehen, das dauert den ganzen Tag von morgens 8 Uhr bis abends 18 Uhr.
Ja, also der Fluss Brenta entspringt bei den Seen bei Trient, fließt am Rand von Padua. Also die Brenta als Fluss fließt nicht durch die richtige Altstadt, sondern nur am Rand. Und kurz nach Padua teilt er sich in zwei Teilen. Ein Teil fließt als Hauptfluss weiter und er mündet südlich von Chioggia. Chioggia ist die letzte Insel der Lagune, wo die Lagune zu Ende ist und dort mündet die Brenta. Aber wir sagten, der Fluss teilt sich in zwei Teilen. Der Nebenteil fließt vom Hauptfluss raus. Er fließt durch das ganze venezianische Land für eine Länge von 32 Kilometer und er mündet in Venedig, in die venezianische Lagune. Das ist die direkte, die schnelle Verbindung der Lagune mit Padua, also dieser Nebenfluss, den wir jetzt als Kanal bezeichnen, also der Brenta-Kanal, verbindet die Stadt Padua mit der Stadt Venedig. Der war früher als Verkehrsweg sehr wichtig. Heute werden ja nur Touristenfahrten organisiert, aber eben, es gibt immer Boote, die einmal von Venedig Richtung Padua fahren und einmal umgekehrt. Also nicht mehr direkt von Padua, sondern von Strasis. Der erste Ort am Brenta-Kanal, wo die größte, die prunkvollste Villa ist. Und ja, dafür braucht man schon einen ganzen Tag. Aber warum? Nicht nur, weil 30 Kilometer sind, sondern weil unterwegs Schleusen sind, Drehbrücken. Also man braucht auch viel Zeit, bis die Schleusen aufgemacht werden, die Brücken gedreht werden. Es werden Villen unterwegs besichtigt. Und das ist schon eine schöne Fahrt, die man machen kann.
Das heißt, es macht durchaus Sinn, also vom Zeitplan her, dass man vielleicht, wenn man in Padua Station gemacht hat, hier ein paar Tage in Padua bleibt, dass man dann morgens nach Venedig fährt mit diesem Boot und dann abends halt mit dem Zug zurück.
Klar, ja, das ist am besten, ja, die ideale Lösung, ja, ja, ja.
Worüber können wir uns noch unterhalten, was Padua angeht? Sie sind ja nun Insider. Was ist das, wo Sie sagen, dass, also jetzt weniger von den Sehenswürdigkeiten her, aber was macht Padua aus? Wo muss man gewesen sein? Was darf man nicht versäumen?
War einfach das Leben, das abends ist. Wir haben gerade gesagt, dass Padua eine Studentenstadt ist und zum Beispiel am Mittwoch oder am Freitagabend treffen sich die Studenten auf den Plätzen. Wo normalerweise morgens der Markt ist, treffen sich die Studenten abends ab 18, 18.30 Uhr. Und was jetzt auch so ein Muss für die Studenten geworden ist, der Spritz. Spritz ist ein Getränk von den Österreichern, eingeführt, als Padua unter der österreichischen Herrschaft war. Und das ist jetzt das normale Getränk hier in Padua als Aperitif geworden. Es ist eine Mischung. Es gibt Campari, es gibt Prosecco und es gibt Soda, also Mineralwasser. Und das ist also, was im Moment also wirklich ein Muss ist. Also die Studenten treffen sich ab 18.30 Uhr auf den Plätzen, alle mit dem Spritz in der Hand. Und es geht bis sehr spät weiter. Also einfach, um das Leben zu sehen, um die jungen Leute zu sehen, wie sie sich unterhalten. Sehr einfach, so die spielen Musik auf der Straße. Also das ist das Leben eigentlich der Stadt.
Wie oft haben Sie den Eindruck, kommt es vor, dass Leute beispielsweise aus Deutschland, Österreich oder wo auch immer hier in die Gegend kommen, Urlaub machen und dann sagen, das gefällt uns so gut, wir besorgen uns hier einen Zweitwohnsitz. Also der typische Deutsche ist ja am liebsten in der Toskana, wobei ich oftmals denke, das hat was mit Marketing zu tun. Wenn ich etwas gut verkaufe, jeder ist plötzlich in der Toskana. Die Gegend hier ist ja sicherlich genauso schön wie die Toskana, nur eben anders.
Stimmt, das ist perfekt. Das wird mir immer wieder von den Gruppen gesagt. Meistens, wenn wir eben die Landschaft hier besichtigen, so wie die Euganeischen Hügel, es wird mir immer gesagt, das Gebiet sieht ähnlich aus, so wie die Toskana, nur dieses Gebiet ist nicht so bekannt, so wie die Toskana. Also wir sind nicht so gute in der Werbung, so wie die Toskana wahrscheinlich, aber ja, das Gebiet ist schon interessant. Ah, was man auch machen kann jetzt, werden immer mehr die Radwege gebaut. Wir haben sowohl am Fuße der Euganeischen Hügel als auch in der Stadt direkt schöne Radwege. Also jetzt für die, die auch ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung machen möchten, das ist auch jetzt eine gute Lösung. Also man kann entweder in der Stadt wohnen oder auch außerhalb der Stadt und dann kann man schöne Radtouren machen. Das ist auch, was man machen kann.
Was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja mittlerweile diese modernen Segways, die kann man auch mieten und in der Stadt rumfahren.
Ja, das ist auch ein Angebot, nur also persönlich. Die Altstadt ist noch so wie früher gepflastert, also noch ganz aus Stein und dann ab und zu Stufen und so. Das ist vielleicht nicht die beste Lösung, ja, vielleicht für die sehr jungen Leute, aber sonst muss man schon aufpassen, weil die Straßen nicht immer so gut gepflastert sind, weil eben alles so wie früher noch gepflastert ist.
In der Tat, diese Segway-Geschichten ist sicherlich nichts für ältere Leute, das ist auch mehr so eine Innengeschichte. Die Frage, die ich mir oft stelle bei einer solchen Stadt, wenn man in diese Gegend geht, was macht mehr Sinn, gerade aufgrund der Tatsache, dass man ja die Padua-Card hat, eventuell draußen parken kann und dann mit Bus oder Tram hier reinfahren kann. Es gibt ja mittlerweile auch diesen Trend zu diesen, ich glaube, Agrikultur nennen sich diese Landgasthöfe oder diese nicht urbanen, die außerhalb der Stadt liegenden Bereiche. Macht es Sinn, auch rauszugehen auf irgendein Landgut?
Ja klar, Agriturismo heißt das. Ja? Es sind die alten Bauernhöfe, die umgebaut werden und werden als Gaststätte ja, umgebaut, wo man meistens essen kann. Also immer nur die Agrarprodukte, die typischen Gerichte, die direkt also mit den typischen Hausprodukten gemacht werden. Oder einigen haben auch Zimmer, wo man wohnen kann. Ja, das ist auch eine sehr gute Lösung. Man lebt entweder auf dem Land oder in den Hügeln, also in der Landschaft. Und man kann dann sehr schnell die Stadt erreichen, entweder ja, eben mit dem Fahrrad. Wir haben auch schöne Radwege vom Gebiet außerhalb der Stadt, die in die Stadt reinführen. Dann ist es ruhig, also man kann ruhig wohnen, schön, und dann fährt man schnell in die Stadt. Oder auch mit dem Auto. Wir haben einen sehr großen Parkplatz auf dem Prato della Valle, wo man immer Platz für das Auto bekommen kann. Ja, oder eben mit der neuen Straßenbahn. Wir haben jetzt seit 2 Jahren die neue, die ganz moderne Straßenbahn, die das nördliche mit dem südlichen Gebiet der Stadt verbindet. Die Straßenbahn fährt alle 10 Minuten und am Endstationen der Straßenbahn gibt es großen Gratis-Parkplätze. Man kann das Auto dort lassen und mit der Straßenbahn fährt man schnell in die Stadt.
Es ist ja auch so, mit der Padua-Card gibt es ja auch, glaube ich, in der Stadt einige Parkplätze, die man kostenlos nutzen kann.
Ja, aber immer besser das Auto ein bisschen außerhalb lassen, dann in der Stadt sollte man wirklich laufen, so zu Fuß gehen. Nur so kann man die Stadt entdecken.
Klingt ausgesprochen gut. Vielleicht sollten wir noch 2, 3 Tipps in Sachen Hotels geben, ohne das Hotel jetzt namentlich zu nennen, in dem wir hier sind. Das hat mich jetzt persönlich nicht wirklich glücklich gemacht, weil natürlich weiß man, dass Bilder auf Hotel-Internetseiten in aller Regel mehr darstellen, als dann im Hotel zu erwarten ist. Aber wir waren hier schon ein bisschen arg negativ überrascht, dass das Doppelzimmer, was extrem großzügig auf den Bildern aussah, sehr klein war. Ein Bett von 1,50 Meter breit als Doppelbett, das ist nicht das, was man so als Deutscher als Standard gerne hätte. Die Diskussion ging dann so weit, dass es hieß, ja, selbst in unseren Suiten, die Betten sind nur 1,50 Meter, was natürlich völliger Blödsinn ist. Die sind ja schon größer. Nun, dann haben wir mit Mühe und Not ein Upgrade auf ein anderes Zimmer gebührenpflichtig gemacht und wohnen jetzt neben dem Fahrstuhl. Das ist jetzt zwar mehr Platz, aber dafür mehr Krach. Gibt es auch da Tipps, wo ich vielleicht von vornherein sagen kann, wenn ich da nur übernachten will, mal von abends auf morgens und durch die Stadt fahre oder gehe und dann anschließend wieder verschwinde, mag so ein Hotel ja in Ordnung sein, aber wo müsste man hingehen, um zu sagen, hier kann ich wirklich mal eine Woche drin wohnen?
Ja, es ist ein bisschen unser kleines Problem, dass die guten Hotels meistens am Rand der Stadt sind, zum Beispiel im Gebiet von der Messe, also für die Geschäftsleute sozusagen, oder ganz außerhalb der Stadt, und zwar im Industriegebiet. Dort sind die guten, die schönen Hotels, aber nicht ideal für die Touristen sozusagen, die die Altstadt besichtigen wollen, weil im Industriegebiet ist dann abends nicht so schön spazieren zu gehen. Die wenigen Hotels, die direkt in der Altstadt sind, sind klein oder manchmal noch ein bisschen alt. Sonst gibt es jetzt immer mehr die sogenannten Bed and Breakfast, also Zimmer also von Privaten, wo man übernachten kann und wo man auch das Frühstück bekommen kann. Das ist was man in der Stadt haben kann. Also wie gesagt, entweder kleine oder alte Hotels direkt in der Altstadt oder die guten, die schönen Hotels am Rand der Stadt oder bei den privaten Zimmern.
Ja, liebe Hörer, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde mit Paola Moressa gesprochen. Vielleicht noch einen Tipp zum Abschluss. Was würden Sie empfehlen? Warum ist Padua so interessant für einen Besuch?
Ja, einfach, weil Padua nicht die normale Touristenstadt ist. Also hier kann man wirklich das Leben einer normalen Stadt erleben. Und ja, das ist, was wir den Touristen wünschen.
Ja, und wenn die Touristen ganz viel Glück haben, dann kriegt man sie auch als Fremdenführerin. Also wir hatten ja nun das Glück, dass das über den Tourismusverband organisiert worden ist. Wenn die Leute sie persönlich erreichen wollen, wie kommen die an sie ran? Stehen sie im Telefonbuch oder muss man dann bei dem Fremdenverkehrsverband nachfragen?
Also wir Führungen sind alle auf einer Liste. Also im Internet findet man die komplette Liste, also auch nach den Sprachen und so. Sonst gibt es auch Vereinigungen sozusagen, sind zwar in Padua oder beim Fremdenverkehrsamt eben. Also wenn man eine Führung beim Fremdenverkehrsamt fragt, dann bekommt man alle Adressen, dann kann man aussuchen. Wir sind viele im Moment, die das hauptberuflich machen.
Ich habe Ihren Namen ja jetzt ein paar Mal erwähnt. Ich sage es jetzt nochmal, Paola Moressa. Also relativ einfach dann zu finden auf den entsprechenden Internetseiten. Und wenn es Ihnen nicht unangenehm ist, dann würde ich Ihre Kontaktdaten auch auf unserer Internetseite einbringen, damit eventuelle Touristen sich mit Ihnen direkt in Verbindung setzen können. Ich darf Ihnen ganz herzlich danken. Ich habe unheimlich viel über die Stadt gelernt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Ich danke alle Zuhörer. Und kommen Sie nach Padua. Wir warten hier auf Sie und ich stehe gerne zur Verfügung als Fremdenführerin.
Das klingt doch gut. Vielen Dank.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.